Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der zweiten Vorlesung jetzt in dieser Reihe. Heute wird es um Platon gehen, den ersten Philosophen, den wir hier behandeln. Aber zunächst mal drei organisatorische Dinge. Zunächst mal können Sie jetzt schon parallel vorkommen, wenn Sie letztes Mal einen Bon gekauft haben. Ich habe in diesem Sommersemester, an dem jetzt auch in Europa eine Netzwerkkonferenz stattfindet, also das ist ja so ein Forschungsgebiet, in dem ich so tätig bin, und zwar in der Nähe von Amsterdam. Und da habe ich sozusagen einen Vortragsslot bekommen an einem Donnerstag, exakt sozusagen zu der Zeit, wo ich eigentlich hier sein muss. Deswegen möchte ich gerne die Vorlesung in dieser Woche vorziehen. Und ich habe gesehen, dass dienstags abends ab 18.45 Uhr hier dieser Vorlesungssaal frei ist. Ein weiterer organisatorischer Punkt: Ich habe jetzt letztes Mal ein Foto bekommen und konnte jetzt sozusagen die Tutoren so jetzt in die Folie mit aufnehmen, damit sie sehen, wer ist, ja? Und dann auf der zweiten Folie, wer für was zuständig ist und wann diese Tutorate stattfinden. Und in dem Ordner, vielleicht haben Sie den schon entdeckt, Tutorate oder Tutoren, da stehen sozusagen die Zeiten drin und alles Notwendige, was wichtig ist für die Tutorate. Also das hat sich ja über die letzten Jahre so eingespielt und ich denke, dass die Organisation da im Prinzip, was man von uns Verwaltern, also wir sind ja Politikwissenschaftler und Verwaltungswissenschaftler, was man von uns Verwaltern ein bisschen erwartet, dass wir zumindest in der Lage sind, sowas zu managen. Ja. Dann steigen wir mal ein in die politische Philosophie oder in die politische Theorie. Und diese Reihe beginnt ja sozusagen mit Platon und mit Aristoteles, also im Prinzip mit der abendländischen Philosophie. Ich habe in der letzten Veranstaltung dieses Poster gezeigt, das man sich auch im Internet käuflich erwerben kann, wo über 100 politische Philosophen über verschiedene Epochen dargestellt sind. Und dieses Poster ist jetzt nicht nur auf abendländische Philosophie zentriert oder fokussiert nicht nur darauf, sondern zeigt sozusagen das ganze Weltspektrum der politischen Theorie und beginnt mit Konfuzius. Wissen Sie, wann Konfuzius ungefähr gelebt hat? Wer von Ihnen weiß das? Das ist ein schönes Feedback, das mir zeigt, wie westlich unsere Lehre eigentlich orientiert ist, was sie eigentlich nicht sein sollte im Zeitalter der Globalisierung. Also da müsste sozusagen die politische Theorie eigentlich erweitert werden. Ich hatte schon mal ein Proseminar gelehrt, wo wir sozusagen auch asiatische und islamische und jüdische Theoretiker drangenommen haben, aber nur in einem Seminar. Hier diese Vorlesung behandelt jetzt nur die absoluten Schwergewichte der abendländischen politischen Theorie. Und hier auf diesem Fresko von Raphael, das im Vatikan man dort besichtigen kann, in der Stanza della Segnatura, da ist sozusagen die Schule von Athen dargestellt, die ganzen Philosophen des dortigen Griechenlands. Und in der Mitte Platon und Aristoteles. Und Platon zeigt mit dem Finger nach oben und Aristoteles mit der Hand nach unten. Steckt da was dahinter? Was meinen Sie? Wenn wir jetzt mal anfangen, das Bild zu interpretieren. Okay, also dann existiert noch Tabula Rasa, also Sie wissen noch gar nichts von den beiden. Das ist dann eine gute Grundlage, da anzufangen und die beiden da miteinander zu vergleichen. Also ganz kurz, der Platon ist ein Idealist, der verweist sozusagen hauptsächlich auf das Reich der Ideen, während Aristoteles, man kann ein Empirist ist oder sogar schon auch Materialist, der sozusagen eben nicht von dieser idealistischen Grundlage ausgeht, die letztlich auch die staatstheoretische Grundlage dann von Platons Werk bildet. Inwieweit sind die beiden Philosophen heute noch aktuell? Ich hatte vor, wann war das jetzt nochmal, vor ein paar Tagen, hatte ich sozusagen in der Runde mal gefragt, wer kennt Google Engram? Und da hatte sich nur einer gemeldet. Und ich würde mich mal interessieren, wie viele von Ihnen, Sie sind jetzt ungefähr 270, wie viele von Ihnen haben schon mal mit der Engram-Analyse von Google gearbeitet? Nur einer. Das ist eigentlich traurig. Das zeigt, dass wir noch nicht so richtig auf dem digitalen Pfad sozusagen der Gesellschaftsentwicklung sind hier in Konstanz. Vielleicht ist das unsere periphere Lage oder ich weiß nicht, woran das liegt. Ganz kurz, Engram-Analyse basiert auf den ganzen Büchern, die Google digitalisiert hat. Und Google strebt ja danach, sozusagen das Unternehmen Nummer 1 zu werden in der künstlichen Intelligenz. Und dazu gehört natürlich alles zu sammeln, was sozusagen an Texten und so weiter publiziert ist. Dann sammeln die natürlich auch alle Bilder, alles Mögliche. Also künstliche Intelligenz versucht sozusagen auf allem, was Informationen trägt, letztlich dann Expertensysteme aufzubauen. Und ich hatte heute auf der Überfahrt auf der Fähre gelesen in der Zeitung, dass Mark Zuckerberg gemeint hat, der künstliche Intelligenz auf der Basis von Bilderkennungsverfahren wäre natürlich viel leichter als jetzt zum Beispiel syntaktische und semantische Intelligenz, also die zum Beispiel die Bedeutung von Wörtern sozusagen herauskriegen will. Im Kontext dieses Netzdurchsetzungsgesetzes wird das so diskutiert. Also diese Internetkonzerne, Facebook, Google und so weiter, die kämpfen darum, so viele Informationen wie möglich zu haben. Und Google hat natürlich einen Schritt voran mit der ganzen Digitalisierung der Bücherwelt. Und da gibt es sozusagen verschiedene Korpi, zum Beispiel ein Korpus der englischen Literatur, der deutschen Literatur, der französischen Literatur. Und in diesen Korpi kann man dann nach Zeichenfolgen suchen. Ein Engramm ist einfach ein endstelliges Zeichenkombination. Platon, einfach die Buchstaben, die Platon ergeben. Und nach dem Vorkommen dieser Buchstabenkombination kann man dann suchen und auszählen lassen, wie viel Prozent dieses Wort auftaucht eben in einem bestimmten Jahr. Und dann sieht man sozusagen an der Y-Achse eben diesen Prozentsatz. Und da sieht man, dass das sozusagen über die letzten 200 Jahre geht. Das geht bis 2009. Geht der aktuelle Korpus, dass da das so schwankt und insbesondere so steigt es an in den 1840er Jahren und dann sinkt es wieder ab in den 20er Jahren und steigt dann sozusagen sehr stark in der Nachkriegszeit wieder an. Und da konkurrieren Aristoteles und Plato, die werden viel stärker beachtet als beispielsweise eben Machiavelli. Man kann das mit allen Philosophen machen, die eben, oder mit allen Begriffen kann man das überhaupt machen. Also hier einfach zur Information mal, nutzen Sie das mal, setzen Sie das auch ein in Ihren Analysen. Einfach kann man mal untersuchen, wann tauchen welche Begriffe überhaupt auf. Was ich jetzt hier behandle, setzt sich zusammen. Einmal aus dem eigenen Raster, das ich so da durchziehe, durch die Vorlesung, das im Prinzip hauptsächlich mal aus 4 Punkten besteht. Also ich frage danach, wie definiert der betreffende Autor den Staat? Was ist der Staatsbegriff? Also es gibt ja den juristischen Staatsbegriff, also wo ein Staatsvolk und Staatsgebiet so kombiniert werden. Da würde ich sagen, die ganze Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat. Und dann gibt es eben Staatstheoretiker, die sagen, der Staat ist was anderes als die Gesellschaft der Bundesrepublik. Die differenzieren dann zwischen Staat und Gesellschaft. Und so gibt es dann weitere, zum Beispiel Luhmann hat einen eigenen Staatsbegriff oder sagt, dass der Staatsbegriff heute gar nicht mehr so relevant ist, sondern spricht eher vom politischen System und so weiter. Also es ist wichtig zu überlegen, was verstehen die genau unter dem Staat? Dann, wie erklären die die Herausentwicklung, die Evolution des Staates, die Genese, dass so ein Gebilde wie Staat überhaupt zustande kommt? Wann entstehen die ersten Staaten? Dann Staatsformen, typische Staatsformenlehre, also von Spektrum von Demokratie bis zur Diktatur. Dann auch eben Staatsfunktionen. Welche Aufgaben hat der Staat, haben Staaten zu erfüllen? Also das sind so meine, das ist mein Raster, meine Hauptproblematiken, die meinen Blick schärfen bei der Lektüre der Texte. Und dann habe ich ja Ihnen erzählt, dass es auch sinnvoll ist, so ein allgemeines Lehrbuch der politischen Theorie daneben zu legen, das von Münkler und Straßenberger, und damit einen größeren Überblick über politische Theorie zu bekommen, aber gleichzeitig auch deren Sichtweise dann einzuführen, sozusagen in die Betrachtung des jeweiligen Philosophen. Und wenn man das dann durchguckt, also dieses Buch, da tauchen dann mehrere Problematiken auf in Bezug auf Platon, also die Unterscheidung zwischen der Praxis und dem Handeln, also Wissen versus Handeln, was eigentlich dann noch wichtig ist bei Aristoteles. Dann diese Idee des Philosophenkönigs, die erste Typologie der Staatsformen, die Demokratiekritik, also der Platon war ja der Demokratie gegenüber sehr kritisch eingestellt. Und dann eine Vorstellung, die sozusagen das für gerecht hält, was einem sozusagen statusmäßig in der Gesellschaft so zusteht. Dass keine Gleichheitsvorstellung von Gerechtigkeit existiert, sondern das sozusagen abhängt von der Stellung, die man in einem sozialen Ganzen einnimmt. Und das ist natürlich unterlegt durch ein ständisches Gesellschaftsbild und eine strenge soziale Hierarchie. Und schließlich, ganz aktuell, die Beziehung zwischen Wissen und Macht, Politikberatung, Verwissenschaftlichung der Politik, das steckt natürlich auch in Platon drin. Also ich versuche dann jedes Mal auch immer, Sie mit dem historischen Kontext zu konfrontieren, um sozusagen zu erläutern, warum sagen, bestimmte Ideen überhaupt zu einer bestimmten Epoche in einem bestimmten geografischen Raum so aufgekommen sind. Und das alte Griechenland repräsentiert ja sozusagen die frühe Zivilisationsentwicklung. Da würde ich mal nachfragen, wer von Ihnen kennt das Buch von Jared Diamond, Arm und Reich? Nur einer. Das ist natürlich auch traurig. Das ist nämlich ein ganz tolles Buch. Es wird zwar kritisiert von dem einen oder anderen, aber es ist sehr innovativ, weil es bisher vorher noch niemand in dieser Breite und Länge eingeführt hat, also sozusagen eine Art Zivilisationsgeschichte der Entwicklung menschlicher Gesellschaften seit der Eiszeit. Und er erklärt sozusagen, warum sich die ersten Zivilisationen auf unserem Planeten nicht in Südamerika oder Nordamerika oder in Afrika, wo der Mensch sozusagen entstanden, nach bisherigen Theorien sozusagen Homo sapiens entstanden ist, dass sich die ersten Zivilisationen nicht dort herausgebildet haben, sondern eher in Ostanatolien, also wo Euphrat und Tigris, also wie es im Alten Testament eben steht, dass sogar in fruchtbaren Halden wohnt, die ersten Zivilisationen entstanden. Und er erklärt das auch naturwissenschaftlich, also warum dort diese sogenannte Agrarrevolution, die neolithische Revolution entstanden ist und erst auf der Basis dieser neuen Produktionsweise bildeten sich eben dann Staaten heraus. Und Griechenland ist natürlich in dieser größeren Region angesiedelt und ist zusätzlich noch gekennzeichnet eben durch diese spezielle Geografie. Also dass Griechenland auch aus ganz vielen Inseln besteht. Und schon Adam Smith hat vor mehreren hundert Jahren darauf hingewiesen, dass ein sehr großer Vorteil ist für die Entwicklung von Handelsbeziehungen. Also dass es sozusagen viel, viel teurer immer war, Güter über Landwege zu transportieren, als mit dem Schiff zwischen Inseln. Und da hatte Griechenland diesen, also insbesondere die Ägäis, diesen wunderbaren Vorteil. Und diese Geografie hat gleichzeitig so eine Art Reallabor erzeugt von Verfassungsentwicklungen, weil da gab es sozusagen auf allen Inseln unabhängige Nationalstaaten, die variantereiche Verfassungen da entwickelt haben und kriegerisch miteinander konkurriert haben. Die Gesellschaftsordnung in dieser Zeit war natürlich die Sklavenhaltergesellschaft, in dem es sozusagen einen großen Teil der Bevölkerung gab, der unfrei von Bürgern beschäftigt wurde. Und dann eben das Patriarchat ist auch eine wichtige Facette dieser Gesellschaften, also dass die Frauen damals eben überhaupt nichts zu sagen hatten. Also Frauen, Kinder und Sklaven gehörten einfach zum Güterbestand eines Haushalts, dem ein Mann vorstand. Also das sind so wichtige Facetten, die man im Hinterkopf haben muss, um sozusagen diese frühe Zivilisationsentwicklung und auch die Herausbildung von Staatlichkeit und der theoretischen Reflexion darüber, wenn man darüber nachdenken will. Dann war das natürlich bei so vielen unterschiedlichen Staaten und verschiedenen Reichen, die da miteinander konkurrierten, eine Situation permanenter staatlicher, zwischenstaatlicher Konflikte. Also da fanden sehr viele Kriege statt und diese Kriege führten natürlich, spornten im Prinzip, und das ist nach Jared Diamond auch ein Treiber der Evolution, die Technik- und Wissenschaftsentwicklung eben voran. Und schließlich eine weitere Facette, es entwickeln sich dann eine viele verschiedene Staatsformen heraus in diesen unabhängigen Gemeinwesen, also ein ganzes Spektrum, das zum ersten Mal dann so spezifisch und präzise dann von Platon behandelt wird. Und also so richtig hervorstehend sind dann eben die Schreckensherrschaften eben von Tyrannen und Oligarchen. Und eine weitere Facette, eben die politische Instabilität in den verschiedenen politischen Einheiten, ständige Krisen, politische Unruhen und Umstürze. Und vor diesem Hintergrund hat sich Platon überlegt, also wie müsste ein Staatswesen, so jetzt normativ betrachtet, konstruiert werden, um mit diesen Problemen, also die dann hier so als Facetten auftauchen, fertig zu werden. Insbesondere politische Stabilität zu erzeugen, zwischenstaatliche Konflikte minimieren und so weiter. Neben dem politischen, ökonomischen Kontext, also der auf der gezeigten Folie dargestellt wurde, ist noch wichtig, auch den geistigen Kontext, den historischen Kontext in dieser Zeit zu betrachten. Also die Staatsreligion und die Kultur im damaligen Griechenland. Also im Griechenland herrschte nicht wie in Judäa oder in anderen Gegenden des Nahen Ostens Monotheismus, sondern Polytheismus, also Vielgötterei. Und eine spezielle Ausprägung des griechischen Polytheismus war die Einheit von Göttern und Welt, dass die Götter den Menschen auch sehr nahe waren und die Götter auch sehr menschliche Züge trugen. Und das ist eben vollkommen anders als bei den hauptmonotheistischen Religionen, also insbesondere Judaismus und Christentum. Also insbesondere im Judaismus war Gott ein viel weiter weg und eine recht abstrakte Größe. Diejenigen, die das Alte Testament kennen und die zehn Gebote, wissen ja, dass ein ganz wichtiges Gebot war, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Und bei den Griechen war ja das vollkommen anders. Die machen sich ständig überall Statuen und so weiter, Bilder von Göttern. Es gibt ein interessantes Buch, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Ich habe jetzt gerade einen neuen Artikel darüber gefunden, den ich werde einen Ordner noch reinsetzen in Ilias, wo ich so sonstige Materialien reinkopiere. Und da werde ich einen Artikel reinkopieren, der auch dieses Buch, mir ist jetzt der Name entfallen, behandelt. Und zwar der Versuch, also wie jetzt Joel Diamond, der natürlich versucht, naturwissenschaftlich die Entwicklung von Zivilisation zu erklären, versucht dieser Artikel naturwissenschaftlich die Entstehung von Gottesbildern zu erklären, halt auch naturwissenschaftlich erklären, dass sozusagen, dass die Menschen die Vorstellung von Gott geschaffen haben und dass diese Vorstellung, dass man die Vorstellung mit ganz spezifischen Naturereignissen auch in Verbindung bringen kann, also zum Beispiel mit Vulkanausbrüchen. Und die erklären dann die ersten Vorstellungen sozusagen von Gott sozusagen als Feuersäule und so weiter im Alten Testament, dass das sehr stark auch mit Naturereignissen, wie zum Beispiel Vulkanausbrüchen, zusammengehängt hat. Und solche Vorstellungen erzeugen natürlich eine andere Vorstellung von einem Gott, sozusagen, der eine ziemliche schlimme Macht ist, ganz weit weg, eine Feuersäule, als sozusagen eher vermenschlichte Götter, die man sozusagen wie Menschen darstellen kann und die man auch kritisieren kann. Und vor diesem Hintergrund kann man sich überlegen, ist natürlich die Entstehung von einer differenzierten Gesellschaft, in der sozusagen plötzlich so ein eigenständiger Bereich entsteht, wie wissenschaftliches Denken, dass man sozusagen selber nachdenkt, getrennt von religiösen Vorstellungen, wie die Welt zusammenhängt, was die Welt konstituiert und so weiter. Und ich denke, das ist eine wichtige Bedingung dieser Polytheismus und die Einheit von Göttern und Welt, dass sich sowas überhaupt herausbilden konnte in Griechenland wie die frühe Wissenschaft. Dann eine weitere Größe, die sozusagen die Geistesentwicklung beeinflusst hat, sind die anthropomorphistischen Analogien und Vorstellungen über die Gesellschaft. Also dass man immer versucht hat, Gleichnisse zu verwenden, die Gesellschaft wie ein Körper darstellt. In der Bibel taucht zum Beispiel immer der Spruch aus, du bist das Haupt und wir sind deine Glieder. Und so wird auch bei Platon natürlich und bei anderen Philosophen eben die griechische Gesellschaft eben häufig als Körper dargestellt. Dann dieser Polytheismus und diese Götter-Menscheneinheit ist natürlich eher prädestiniert zu einer Individualisierung, zu einer Ausdifferenzierung der Gesellschaft zu führen, also dass sich unterschiedliche Philosophen ganz unterschiedliche Gedanken machen über die Welt und damit miteinander konkurrieren, als wenn es sozusagen eine standardisierte Lehre gibt, wo jede Abweichung beispielsweise sogar mit dem Tod bestraft wird. Also da fällt mir gerade ein Freund von mir hatte mir vor kurzem ein YouTube-Video gezeigt von einer Talkshow in Ägypten, wo einer erzählt hat, er wäre Atheist. Und dann hat der Talkmaster dann sogleich losgelegt und sagt, dass man ihn sofort einweisen müsse in eine psychiatrische Klinik. Also das ist natürlich sozusagen der totale Gegensatz zu freiem Denken, also dass man sozusagen die Vorstellung über die Welt, Ontologie und so weiter so einschränkt, dass eben nur eine Lehre gilt. Also das ist eben im alten Griechenland damals eben schon aufgebrochen worden. Ganz wichtig war in Griechenland eben, dass man die eigene Vernunft sehr hoch geschätzt hat, den Logos. Und mit ihr ist sozusagen dann Einsicht in die göttliche Ordnung möglich, eine wichtige Voraussetzung von Wissenschaft und Technik. Ich war vor ein paar Jahren, das habe ich bis vor fünf Jahren mehrmals gemacht, in Griechenland häufig habe ich Inselhopping gemacht, also auf eine Insel geflogen und dann mit der Fähre sozusagen über die verschiedenen Inseln entweder hoch nach Athen oder von Athen aus oder Thessaloniki runter nach Rhodos. Und dort kommt man natürlich irgendwann mal auch an Samos vorbei. In Samos hatte der berühmte Mathematiker Pythagoras oder Geometriker Pythagoras gewirkt. Und dort gibt es den berühmten Tunnel des Euphalinos. Das ist ein Tunnel, der sozusagen ungefähr 500 Jahre vor Christus, 4 bis 500 Jahre vor Christus, mehrere Kilometer durch den Berg getrieben wurde. Also eine immense technische Leistung. Also ich würde sagen, das kommt nahe ran an die technische Leistung, die die Schweizer uns jetzt vordemonstriert haben mit dem St. Gotthardtunnel. Also wo sie sozusagen präzise von beiden Seiten aufeinander gestoßen sind. Also wir mit unserem Flughafen in Berlin müssen uns das sagen lassen, dass wir da momentan nicht ganz mithalten können. Diese geistige Entwicklung war, kurz gesagt, ein großer Treiber der Wissensentwicklung. Ein Nebeneffekt war natürlich dann auch Religionskritik. Also das war sozusagen eine erste Aufklärung auf der Welt, wo sozusagen die Vorsokratiker eben die aktuellen Religionen kritisiert haben und dass dann Sokrates dann mit dem Tode bestraft wurde. Das war sozusagen ein Ausdruck eben dieser Entwicklung. Hier auf dieser Folie komme ich jetzt nun zu Platons Biografie. Er lebte von 427 bis 347 vor Christus und entstammte einer aristokratischen Familie in Athen. Der Vater betrachtete sich als Nachkomme des Kronos, eines mythischen Königs von Athen, und auch die Mutter stammte aus einer noblen Familie. Und mit circa 20 Jahren begegnet er Sokrates und erlebte dann in dieser Zeit auch die Zeit der 30 Tyrannen, auch die Verurteilung von Sokrates und seine Hinrichtung durch die Demokraten in Athen. Also er wurde sozusagen jetzt nicht von den Oligarchen oder von den Tyrannen ermordet, sondern von den Demokraten. Also so eine Art demokratische Mehrheitsabstimmung über das Todesurteil von Sokrates. Und das hat natürlich seine politische Orientierung dann später sehr geprägt. Er kommt natürlich eben aus einer aristokratischen Richtung und hatte sozusagen seit dieser Zeit eher ein negatives Bild von der Demokratie und hatte dann 390 dann eine Studienreise nach Sizilien gemacht und hatte dort dann den Tyrannen Dionysos besucht und ist dann nach Athen zurückgekommen und hat dort seine Akademie gegründet, die dann viele Jahrhunderte gewirkt hat in der Entwicklung der Philosophie. Und 375 hat er sein für uns wichtigstes Buch geschrieben, Politeia. Und das wird im Deutschen als Der Staat übersetzt, wobei das wird eben auch so diskutiert, das ist nicht unbedingt die richtige Übersetzung. Also ins Lateinische wurde es immer übersetzt mit Res Publica und die Engländer übersetzen das mit The Republic. Das entspricht sich auch nicht so genau. Ich meine, die Res Publica bezeichnet ja da sozusagen das Gemeinwesen, alle angeht. Und insofern ist es natürlich ein ganz spezieller Staatsbegriff, der dahinter steht. Und 367 tritt Aristoteles in die Akademie ein, der berühmteste Schüler von Platon. Dann macht er 361 bis 360 eine dritte Reise nach Sizilien und wird dann dort auch verhaftet und sogar als Sklave verkauft. Und dann kommt er wieder frei und stirbt dann und lebt dann doch noch eine Reihe von weiteren Jahren in Griechenland. Und schreibt dann auch noch weitere Bücher, insbesondere für uns relevant ist nach Politikos und Nomos. Also ich benutze dann häufig immer so vereinfachte Netzwerkdiagramme, die eben die geistigen Einflüsse und auch die sozialen Beziehungen der Philosophen dann darstellen. Also das ist sozusagen eine sehr vereinfachte Vorstellung, also dass natürlich die Historiker Platon beeinflusst haben und insbesondere sein Hauptlehrer Sokrates. Und Platon kannte natürlich Aristoteles und das ist sozusagen heruntergekocht, sozusagen die vereinfachteste Darstellung. Also ich bin auf diese Idee gekommen durch das Buch von dem Randall Collins, The Sociology of Philosophies, und der stellt dann dieses griechische Netzwerk sehr kompliziert dar. Also der untersucht natürlich eine ganze Reihe von verschiedenen Philosophen und teilt die dann ein in verschiedene Klassen, in sozusagen Major Philosophers oder Minor Philosopher. Und dann gibt es eben dann sozusagen Abstammungsbeziehungen, also Master-Pupil-Ties und dann Conflictual-Ties, also wenn jemand in Kontroversen mit jemand verwickelt war. Also man sieht, dass der Sokrates mit ganz vielen Philosophen da in Kontroversen verwickelt war und sozusagen diese Entscheidung, ihn dann hinzurichten, war dann ja so eine Mischung zwischen sozusagen eines politischen Urteils, aber auch eines religiösen Urteils, weil er sozusagen gegen die herrschende Meinung damals argumentiert hat. Und dieser Randall Collins, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, behandelt in seinem Buch sozusagen die globale Entwicklung der Philosophie und darunter eben auch die östliche. Platons Werk ist für die damalige Zeit gigantisch. Also sein ganzes Werk besteht so aus Zwiesprachen, aus Dialogen zwischen Sokrates, der immer sozusagen seine Meinung vertritt, und dann verschiedenen Gesprächspartnern. Und für uns Politikwissenschaftler sind im Wesentlichen drei Werke ganz wichtig. Einmal Politeia, was wir jetzt hier als das Great Book dann behandeln in dieser Vorlesung, wo auch sozusagen Auszüge drin sind in diesem Reader und wo sozusagen die Hauptargumente auch drin sind, auf die sich der Zeitungsartikel da bezieht im Anhang, der sozusagen Beziehung zu Trump da aufbaut. Dann Politikos ist eher ein kürzerer Text, in dem Platon sehr stark das spezifische Wissen hinterfragt, das ein Staatsmann braucht. Also im ersten Buch musste es unbedingt der Philosophenkönig sein, der sozusagen alles weiß, der sozusagen über alle Ausbildungsgänge und Stufe durchgegangen ist, um hinterher das gesamte Wissen zu versammeln. Und später beim Politikos fragt er sich, ob der Politiker wirklich im Detail alles so wissen muss oder eher so ein übergreifendes Wissen haben muss, wie man sich vorgestellt hat, als man den Studiengang hier eingerichtet hat. Also dass man sozusagen der Verwaltungswissenschaftler ist dann eher so ein Generalist, der jetzt nicht mehr so im Detail alles weiß, aber der in der Lage ist, die verschiedenen Wissensbestände da synthetisch miteinander zu verbinden. Und Nomoi ist ein Buch, das sehr stark wieder zurückkommt auf die Institutionen, die im Politikos und Politeia als nicht so wichtig erachtet werden. Und da fließen zum Beispiel die Erfahrungen ein, die der Platon selber mit den Tyrannen gemacht hat, insbesondere in Syrakus, wo er da selber verhaftet wurde. Und wo er dann feststellt, also dass es eben ganz wichtig ist, dass es sozusagen demokratische Institutionen geben oder republikanische Institutionen geben muss, die die Macht von Einzelnen auch einschränken. Dann gibt es sozusagen in seinen Werken den berühmten siebenten Brief, wo der sehr stark biografisch eben ausgerichtet, wo man eben erfährt, wie er insbesondere aus diesen Erfahrungen da in Syrakus gelernt hat. Und wer sich sozusagen ganz intensiv dann mit Platon weiter beschäftigen will, dem empfehle ich dann, auf das Platon-Handbuch zurückzugreifen. Das ist ein Schmöker von 500 Seiten, wo die aktuelle Platon-Forschung zusammengefasst ist. Also diese Forschung ist gigantisch. Ganz, ganz viele tausende Menschen haben schon über diesen großen Philosophen da geforscht. Und dann noch ein Wort zu der E-Book-Ausgabe. Also die kann man bei Kindle ganz, ganz günstig runterladen. Ich glaube, die kostet gar nichts, sondern nur 99 Cent. Also wo man seine gesamten Werke dann auf seinem Handy hat oder auf dem Tablet. Was wir hier in der Vorlesung behandeln, ist eben Politeia, dieses große Buch. Und daraus habe ich so verschiedene Schnipsel rausgezogen, die aus meinem Raster dieser vier Punkte eben wichtig sind. Ich hatte damals auch von der Universität so eine Unterstützung, spezielle Hiwi-Mittel, und habe das damals eben mit Hiwis zusammen gemacht, diesen großen Reader zu erstellen. Der Inhalt dieses Buches wird auf der ganz rechten Seite so dargestellt. Das sind sozusagen eine Reihe von fiktiven Dialogen zwischen Sokrates und Mitdiskutanten. Und das startet natürlich mit einer Art Aufhänger über die Gegenwart im damaligen Griechenland und setzt dann sozusagen an bei der Frage nach Gerechtigkeit. Was ist denn gerecht? Was ist eine gerechte politische Ordnung? Und fragt dann sozusagen von hier ausgehend, wie ist es denn zu dem Staat gekommen, den wir oder die Staaten, die wir heute so vorliegen haben? Und da entwickelt er dann sozusagen aus der Kritik dieser degenerierten Staaten aus seiner Sicht seinen Idealstaat, den Philosophenstaat. Also wo der Wissende herrschen soll und nicht der Dilettant. Und dann behandelt er so verschiedene Staatsformen, insbesondere diesen Verfassungskreislauf, also wo er eben thematisiert, wie das mit einer Aristokratie beginnt, wo die Besten herrschen, aber dann gibt es sozusagen Bessere als die Besten, die sich für besser halten und so weiter. Wenn die dann auch noch militärisch die Waffen dazu haben, dann setzen sie sich durch und gründen sozusagen die Timokratie. Und wenn dann sozusagen ökonomische Macht noch dazukommt, dann wird es zur Oligarchie. Und wenn dann schließlich alle mitreden wollen, zur Demokratie. Und dann geht alles drunter und drüber. Und dann rufen die Leute nach einem starken Mann. Und dann haben wir dann die Tyrannis, wo einer allein nicht zum Wohle des Volkes, sondern nur zu seinem eigenen Wohle herrscht. Das wäre dann die Tyrannis. Also das ist so ganz kurz zusammengefasst sozusagen die Grundidee. Und da gibt es noch so spätere Kapitel, wo zum Beispiel Platon auch diese Idee entwickelt, dass man, wenn man heute im diesseitigen Leben sich altruistisch gut und so weiter verhalten hat, ein gerechter Mensch war, dass man da ein Jenseits dafür belohnt wird. Das ist sozusagen ein wichtiges Element von vielen Religionen, die dann danach dann so entstanden sind, also im Christentum und natürlich auch im Islam sind es wichtige Punkte. Wie begreift Platon den Staat? Der damalige Staat, also beispielsweise die Polis in Athen, implizierte mehr als jetzt einen geografischen Begriff, also dass sozusagen ganzes Territorium da integriert war, sondern das bezog sich eher nur auf kleinere Einheiten, die einzelne Städte oder einzelne Inseln da umfasste und praktisch eben die Organisationsform war, die Gemeinschaft der Bürger sich gegeben haben, um gemeinschaftliche Angelegenheiten zu regeln, in relativer Autarkie, Unabhängigkeit gegenüber anderen politischen Einheiten und sie sozusagen selbst organisiert haben. Und da steckt auch eben ein normatives Ziel dahinter, dass sozusagen das auch eine gerechte Ordnung sein soll, die Polis, und nicht nur sozusagen eine menschliche Zweckeinrichtung nur für Aufgaben, die man halt jetzt gemeinschaftlich erledigen muss. Also dass der Staat schon eine Organisationsform war, die nach höherem, auch zur Erziehung und Ausbildung der Menschen nach höheren Zielen gestrebt hat. Also der Staat ist aus dieser Sicht eben mehr als eine reine zweckmäßige Einrichtung, sondern auf höhere Ziele gerichtet. Und eine politische Ordnung, die die gesamte Gesellschaft eben umfasst. Und er hat eine Tugendlehre entwickelt, eines guten Staates. Also sollte die Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit regieren. Also diese Prinzipien sollten aus Platons Sicht in einer gerechten Ordnung umgesetzt werden. Und er hat in diesem Buch Politeia auf wenigen Seiten auch seine Vorstellung skizziert, wie er sich die Entwicklung der Staatsgenese, wie er die Staatsgenese so begreift. Er sagt, und er nennt sozusagen diese erste Polis Schweinepolis, das ist sozusagen der ursprüngliche Staat, bei dem es nur um die Befriedigung kollektiver Bedürfnisse geht. Also dass man sich nur deswegen zusammenschließt, weil bestimmte Aufgaben existieren, die man nur gemeinschaftlich erledigen kann. Zum Beispiel wie kollektive Verteidigung nach außen. Das kann man nicht einzeln machen, sondern da muss sozusagen eine Miliz, eine Armee und so weiter existieren. Oder wenn bestimmte Dinge arbeitsteilig gemacht werden, also wenn einzelne Individuen oder Gruppen Spezialisierungsvorteile haben, dann ist es natürlich auch opportun, da in so einem gegliederten Ganzen zusammenzuwirken. Aber das, wenn es praktisch nur um diesen ökonomischen Nutzen gehen würde, dann bewegt sich die Gesellschaft nach Platon eben auf dieser Ebene der Schweinepolis. Und auf dieser rein wirtschaftlichen Ebene entwickeln sich die Staaten weiter. Die Menschen streben nur nach diesem materiellen Wohlleben, tauschen, handeln und so weiter. Das führt zur Überproduktion und man möchte sozusagen, man braucht mehr Ressourcen und möchte auch mehr Kunden haben. Und das führt dann zu Expansion von diesen territorialen Einheiten. Also da möchte man dann andere Gebiete erobern, um sozusagen seine Güter dorthin zu verkaufen oder seine Ressourcen von dort zu beziehen. Und das führt dann aus seiner Sicht logischerweise dann auch zu Kriegen. Und um sozusagen aus diesem Krisenzyklus rauszukommen, verfolgt er das Ideal einer gereinigten Polis, also eines idealen Staatsmodells, in dem sozusagen die staatlichen Grundfunktionen auf drei verschiedene Stände verteilt werden. Einmal sozusagen diese Funktion Ernährung für alle die Grundlage, Ernährungsgrundlagen für alle zu schaffen, da sind die Bauern und Handwerker zuständig. Dann sozusagen die Verteidigung nach außen und vielleicht auch Sicherheit nach innen, das sind die Wächter und diejenigen, die das Ganze regieren, das sind die Philosophen. Und diese drei Grundfunktionen sollen dann eben in einem bestimmten Staat die ständischen Teile der Bevölkerung dann verteilt werden. Er schreibt, ein Staat entsteht, so wie ich glaube, so, deshalb, weil keiner von uns auf sich alleine gestellt sein kann, sondern viele andere bedarf. Es schafft ihn aber, so glaube ich, unsere eigene Bedürftigkeit. Aber diese reine Bedürftigkeit ist eben die niedrigste Stufe der Staatsentwicklung und er strebt eben nach dieser gereinigten Polis, nach seinem Idealstaat. Und er stellt dann, also dann eben auf der Ebene der Staatsform eben so einen Niedergangszyklus dar, der sogenannte Anakyklosis, also wie sich aus einer Aristokratie letztlich eine Tyrannis entwickelt. Also die Aristokratie ist die Herrschaftsform, in der wirklich die Besten, die Fähigsten herrschen. Und die Timokratie ist dann eine Regierungsform, in der sozusagen dieses Prinzip eben durchbrochen wird, dass nicht mehr nur die Fähigsten, sondern auch die Mächtigsten, also die nach Ehre streben, herrschen. Und schließlich in der Oligarchie spielen dann die ökonomischen Unterschiede eine große Rolle, dass dann diejenigen, die herrschen, unter Umständen diejenigen sind, die das meiste Vermögen besitzen und nicht mehr diejenigen, die wirklich das Wissen haben, dass man für diese Regierungsaufgaben benötigt. Und die Bevölkerung wird dann unzufrieden mit der Herrschaft der Oligarchen und zettelt Umstürze an. Dann entstehen Demokratien, wo jeder herrscht, so nach Platons Vorstellungen und jeder macht, was er will und sich keiner mehr an Recht und Ordnung hält. Und dann herrscht Anarchie und die Menschen rufen dann nach einem starken Mann. Und so beginnt dann wieder sozusagen die Herrschaft eines Einzigen, aber nicht im Wohle der Allgemeinheit, sondern orientiert an den Partikularinteressen dieses einzigen Herrschers. Und um diesen Teufelskreis der Verfassungsentwicklung aufzuheben, schlägt er eben sein Idealstaatsmodell vor, wo eben nur die Besten oder der Beste, der Wissende herrscht, der Philosophenkönig. Und er entwickelt dann sozusagen auch so eine Tugend- und Seelenlehre, in dem die Staatsform, und das entspricht natürlich auch diesem Anthropomorphismus, dass man den Staat auch immer mit dem Körper vergleicht, dass die verschiedenen Staatsformen auch menschlichen Charakteren entsprechen, also bis hin zu eben tyrannischen Persönlichkeiten. Die Ursachen für den Niedergang sind letztlich Streit und Konflikt, wachsende Ungleichheit, insbesondere Eigennutz, Ehrgeiz und Unzufriedenheit und ungezügeltes Freiheitsbestreben der Bürger. Jeder macht, was er will in der Demokratie. Im Staatsmann, also wird das Politikos, das würde man vielleicht auch können wir übersetzen, der Politiker, stellt er das Spektrum der Staatsform so vor, auch im Dialog, da fragt der Fremde, ist nicht die Monarchie eine von den Regierungen des Staates? Sokrates sagt ja. Und nach der Monarchie würde einer, glaube ich, die Obergewalt der wenigen anführen. Wie sollte er nicht, der Fremde? Und die dritte Gestalt der Staatsverfassung, ist das nicht die Regierung der Menge, welche Demokratie genannt wird? Allerdings. Und werden diese nicht gewissermaßen aus dreien fünf, wenn zwei davon sich aus sich selbst andere Namen hervorbringen? Was für welche doch? Wenn man doch auf das Gewaltsame und Freiwillige sieht, auf Armut und Reichtum, auf Gesetz und Gesetzlosigkeit, welche darin statthaben, so teilt man jede von beiden in zwei und benennt die Monarchie als Begriffe sie zwei Arten mit zwei Namen, die Tyrannei die eine, die andere das Königtum. Der Jüngere Sokrates, richtig. Und so auch den von wenigen beherrschten Staat mit zwei Namen, Aristokratie und Oligarchie. Allerdings, in der Demokratie aber mag nun die Gewalt nun mit Gewalt oder mit ihrem guten Willen die Menge über die, welche das Vermögen in den Händen haben, regieren. Und mag sie die Gesetze genauer beachten oder auch nicht, so pflegt sie doch niemals jemand mit einem anderen Namen zu benennen. Wie nun? Glauben wir nun, irgendeine von diesen Staatsformen sei richtig? Inwiefern sie durch diese Bestimmung bestimmt ist? Durch die Anzahl? Ob es einer ist? Oder wenige? Oder viele? Oder durch Armut und Reichtum? Oder nach dem gewaltsamen Freiwilligen? Und inwiefern sie schriftliche Satzung hat oder ohne Gesetze besteht? Warum nicht? Und was sollte doch dagegen sein? Also dieses eher komplizierte Abwägen kann man sozusagen in dieser Tabelle zusammenfassen. Also die zeigt, dass sozusagen das Grundschema dieser Verfassungsform, das wir dann später bei Aristoteles finden, bei Platon schon bestanden hat. Aber er hat sozusagen der Herrschaft der vielen nur einen Namen gegeben. Das ist die Demokratie. Und Aristoteles geht da eben einen Schritt weiter und findet sozusagen eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen demokratischen Formen und sagt, es gibt sozusagen die gute Demokratie, die funktionierende, die stabile, die nennt Aristoteles auch nicht Demokratie, sondern das werden wir nächste Woche dann erfahren, und die negative nennt er Demokratie. Also man sieht schon an dieser Stelle hat sozusagen Platon diese Theorie der Verfassungsform, die dann Aristoteles weiterentwickelt hat, dargelegt. Also ich überspringe jetzt diese Seite, empfehle Ihnen aber das zu lesen. Darin wird sozusagen die Idee des Philosophenkönigs dargelegt, also dass sozusagen derjenige herrschen soll, das meiste weiß. Die Philosophenherrschaft ist letztlich das Ziel, um diesen Kreislauf des Elends durch die Herrschaft des Wissens zu durchbrechen. Er schreibt, und das ist ein ganz berühmtes Zitat, das man schon sehr häufig zitiert hat, wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden in den Städten oder die man heute Könige und Machthaber nennt, echte und gründliche Philosophen werden. Und wenn dies nicht in eines zusammenfällt, die Macht in der Stadt und die Philosophie, so wird es mit dem Elend kein Ende haben. Nicht für die Städte und auch nicht, meine ich, für das menschliche Geschlecht. Was er letztlich anstrebt, das muss man eben ganz klar herausstreichen, ist, dass das Wissen eigentlich herrschen soll. Heute würde man sagen, er strebt eine Verwissenschaftlichung der Politik an. Dass letztlich nur die Wissenschaftler, das waren ja damals die Philosophen, dann herrschen sollen. Und die Philosophen galten damals eben als die Träger umfassender Erkenntnis und absoluten Wissens. Und in seinen Schriften findet man natürlich auch so eine Auseinandersetzung mit Sophisten und sozusagen mit verschiedenen Strömungen der Philosophie, wo er dann eben hervorhebt, dass es nur einige wahre Philosophen gibt und die anderen sind sozusagen nur Schwätzer und Rhetoriker. Und gleichzeitig ist für ihn der Anspruch, dass eben nicht nur das Wissen herrschen soll, sondern auch die Gemeinwohlorientierung. Dass die wahren Philosophen, die er von den anderen unterscheidet, sind tugendhaft orientiert im Sinne einer intrinsischen Handlungsorientierung. Also dass sie sozusagen intrinsisch am Gemeinwohl orientiert sind und nicht irgendwie deswegen sozusagen sich für das Gemeinwohl einsetzen, weil sie dann dafür bestimmte Vorteile haben, sondern sozusagen aus einer reinen intrinsischen Einstellung heraus. Ich weiß nicht, ob Sie das in dem Kurs Management schon behandelt haben. Also intrinsische und extrinsische Motivation. Das kann man eben auch hierauf gut anwenden. Und diese Grundidee der intrinsischen Orientierung am Gemeinwohl, die verdeutlicht er immer in verschiedenen Gleichnissen. Zum Beispiel das Arztgleichnis. Also beim Arzt fällt einem dann gleich der berühmte griechische Arzt Hippokrates ein. Der hippokratische Eid. Wer von Ihnen weiß, was sich dahinter verbirgt, hinter dem hippokratischen Eid? Also die Antwort hier ist, dass man seine Fähigkeiten einsetzen soll. Aber impliziert das eine Gemeinwohlorientierung? Also im Sinne, dass man alles tut, nur zum Nutzen, zum Wohle des Patienten. Es geht letztlich darum, dass sozusagen der Arzt wirklich nur zum Wohle des Patienten handelt und nicht jetzt den Patienten ausnutzt. Und den Hippokrates, heutzutage können Sie ja das Internet schnell nutzen, um mal nachzugucken, wie lautet der denn genau. Und wenn Sie bei Wikipedia nachgucken, sehen Sie, können Sie das auf Griechisch lesen und auch auf Deutsch. Und da finden sich dann interessante Passagen. Also zum Beispiel müssten die Ärzte damals auch versprechen. Also heute wird das jetzt, glaube ich, jetzt nicht mehr abgenommen, der Hippokratische Eid. Da gibt es sozusagen andere Versprechen, die man bei der Approbation, wenn man Arzt werden will, dann versprechen muss. Aber dort steckt zum Beispiel drin, dass man, also Schwangerschaftsabbruch war dort verboten. Zum Beispiel gibt es auch eine Passage drin, dass man den Patienten nicht zu seiner eigenen Wollust nutzen darf. Also und so verschiedene Punkte stecken in diesem hippokratischen Eid drin. Es geht einfach darum, dass der Arzt eine Handlungsorientierung hat, die sich nur am Wohle des Patienten orientiert. Dann gibt es in diesem Buch auch eine schöne Passage über den Steuermann, wo praktisch der Steuermann eben dargestellt wird als jemand, der da ganz spezifisches Wissen hat, Schiffe sozusagen durch Stürme hindurch über die See zu navigieren und sozusagen ein Wissen hat, das halt nicht jeder auf dem Schiff hat und dass nicht jeder auf dem Schiff auf die Idee kommen kann, einfach das Steuerruder zu übernehmen. Und das Steuerruder heißt ja im Griechischen Kybernetes. Und aus diesem Begriff Kybernetes hat sich die Wissenschaft der Kybernetik entwickelt. Und in der Übersetzung vom Griechischen zum Lateinischen heißt steuern, also im Lateinischen heißt es dann gubernare. Und das Steuerruder im Lateinischen, da ist das Gubernaculum. Und aus gubernare hat sich dann eben auch to govern entwickelt. Und im Prinzip die Regierung, die Vorstellung sozusagen, dass die Regierung sowas ist wie der Steuermann eines Schiffes. Also diese Staatsschiff-Metapher hat seinen Ursprung schon in diesen Schriften von Platon. Dann schließlich ein drittes Gleichnis, das Gleichnis des Hirten, also der gute Hirte, taucht ja auch in der Bibel schon auf, der sozusagen nur eben an seine Herde denkt und an das Wohl seiner Herde. Also bei allen drei Gleichnissen geht es immer darum, dass der Regierende eben nicht sein Wohl verfolgt, sondern immer das Gemeinwohl und, oder das Wohl der anderen. Eine wichtige Komponente der Staatstheorie und Gesellschaftstheorie von Platon ist auch seine Erkenntnistheorie, die sein Weltbild konstituiert. Und also letztlich geht es bei ihm darum, dass der Staat oder jeder einzelne Mensch sozusagen das Gute anstrebt und auch das Wahre erkennt. Und Grundlage dafür ist Platons Ideenlehre. Er hat eine Vorstellung von der Existenz der Welt, die dahin geht, dass unsere materielle Welt nur ein Ausdruck oder ein unvollständiger Abdruck einer perfekten Ideenwelt ist. Und diese Ideen haben eine objektive Existenz. Die existieren sozusagen in einem Raum, zu dem wir so keinen Zugang haben. Und alles, was wir sehen und begreifen, ist nur ein schwacher, unvollständiger Abklatsch von dieser reinen Ideenwelt. Und diese Ideen sind unsterblich und sind die Urbilder der Realität. Und alle Dinge und Lebewesen sind im Prinzip Abbilder dieser Ideen. Und sie existieren dadurch, also dass sie sozusagen Nachahmung darstellen dieser Urbilder oder dass sie sozusagen teilhaben an diesen Urbildern in der Weise, dass sie einige dieser Eigenschaften der ursprünglichen Ideen sozusagen in sich tragen, aber eben nur unvollständige Realisierung dieser Ideen darstellen. Und dieses Verhältnis dieser Ideenwelt und der Realität und der Erkenntnis der Realität, das stellt er sozusagen auch in Gleichnissen dar. Ich habe jetzt hier zwei Gleichnisse aufgeführt. Manche Darlegungen nennen auch noch ein drittes Gleichgewicht, das Sonnengleichnis. Also dass die Sonne ist ja sozusagen für Platon das Wahre und Gute. Aber wichtig ist, die beiden Gleichnisse zu kennen, das Höhlengleichnis und das Liniengleichnis. Da fangen wir mal mit dem Liniengleichnis an. Er sagt, die Idee einer Linie existiert unabhängig davon, dass man die Linie sieht. Die Linie kann man sich sozusagen, ohne dass man sie jetzt wirklich geometrisch aufgezeichnet, zum Beispiel an der Tafel, sieht, sich sozusagen rein abstrakt vorstellen. Einmal sozusagen als Grundidee einer Linie, dann die mathematische Formel einer Linie, ohne dass sie gezeichnet ist, dann die gezeichnete Linie und schließlich eine Linie, die man nicht direkt sieht, aber wo man nur den Schatten von der Linie sieht. Das wären alles sozusagen verschiedene Erkenntnis, verschiedene Existenzformen der Linie, die alle basieren auf ein und derselben Grundidee einer Linie. Das ist sozusagen diese Vorstellung dargestellt in dieser Linienidee. Das Höhlengleichnis ist dann eine umfassendere Erzählung. Als das Höhlengleichnis sieht so aus, Menschen sind angekettet in einer Höhle, ganz weit unten in der Höhle. Und die können nur in eine Richtung gucken, so sind die angekettet. Und sie sehen dann an dieser Rückwand Schatten von Menschen, die immer hier quer rüberlaufen. Menschen, Tiere, all das, was sich so in der Höhle bewegen kann, bewegt sich. Und die Menschen, die angekettet da sind, die können nur die Schatten dieser Tiere und Menschen beobachten. Und dahinter ist eben das Feuer, das diese Schatten erzeugt. Also hier sieht man das. Also auch künstliche Gegenstände. Also in dieser Animation wird es eben mit Tieren, die da querlaufen und so weiter, da wird es noch stärker ausgemalt. Also die Idee ist eben, also die Menschen hier, die sehen eben immer nur die Schatten von Dingen, die durch das Feuer erzeugt wird, analog zu dem Schatten der Linie. Und wenn die Menschen jetzt sozusagen die wirkliche Realität erkennen wollen, müssen sie aus der Höhle rausgehen, müssen sie die Höhle emporsteigen. Und dann sind sie wahrscheinlich, wenn sie oben ankommen und zum ersten Mal nicht mehr nur Schatten sehen, sondern die wirkliche Realität erstmal geblendet. Und da sehen sie zum ersten Mal die natürlichen Gegenstände und dann sehen sie auch die Sonne, die für Platon sozusagen die Idee des Guten dann so darstellt. Und dann gehen diese Menschen, die dann zum ersten Mal die Wirklichkeit, das Wahre und so weiter gesehen haben, wieder runter in die Höhle und erzählen das den Leuten, die da angekettet sind. Die glauben das nicht. Und so stellt sozusagen Platon eben diese Problematik dar, dass sozusagen all das, was wir wahrnehmen, sozusagen nur unvollständige Abbilder, Schatten sind von dem wirklich Wahren. Der Weg, die Wahrheit zu erkennen, ist sozusagen der schwierige Weg aus der Höhle raus. Und die anderen dann zu überzeugen, dass das wirklich die Wahrheit ist, was draußen stattfindet, das ist dann sozusagen die Aufgabe eben dieser Philosophen. Dieses Höhlengleichnis enthält dann mindestens drei Botschaften. Einmal ist es so eine Art Legitimationsmythos der Philosophenherrschaft. Also die Philosophen sind diejenigen, die es geschafft haben, sich von den Ketten sozusagen loszumachen, aus der Höhle rauszugehen, die natürlichen Gegenstände sehen und auch die Sonne betrachten können. Und gleichzeitig ist es eine sogenannte Theorie des Erkenntnisprozesses, also dass es sozusagen unterschiedliche Schichten der Realität gibt und dass es sozusagen schwierig ist, von einer Schicht zur anderen emporzusteigen, bis man sozusagen bis zur Wahrheit dann angelangt ist. Also das ist nicht sozusagen so eine Art simple Erkenntnistheorie als Widerspiegelung der Realität. Das ist ja so das Einfachste, also der Empiriker, den wir sagen, man guckt was an und schon hat man das erkannt, sondern nach Platon und später auch bei Hegel ist sozusagen das Wahre verborgen und es braucht einen komplizierten Prozess, wie man sich sozusagen von der Oberfläche dessen, was wir wahrnehmen, dann durchdringen bis zur Wahrheit. Und schließlich, der dritte Punkt ist, es ist ein pädagogisches Konzept eines langen Bildungsweges. Also es heißt, aus der Höhle rausgehen, emporsteigen, das sind viele Stufen, die man da überwinden muss, bis man dann eben oben angelangt ist. Und gleichzeitig, es ist wahnsinnig schwierig, dann die angeketteten ehemaligen Kollegen dann zu überzeugen, was da draußen wirklich stattfindet. Die glauben einem nicht. Also das sind so die drei Botschaften, die Platon damit verbindet. Also, das Höhlengleichnis im Kinofilm. Es gab mal so einen Bildungstest in der Zeit. Da gab es die Frage, welche der folgenden Kinofilme stellt Bezüge zu Platons Höhlengleichnis her? Matrix, Vertigo, Der Pate, Pulp Fiction. Natürlich Matrix, ja. Und kennen Sie einen Film, der so eine Art Vorläufer ist von Matrix? Wer weiß das? Ein Film, der von Werner Fassbinder gedreht wurde. Welt am Draht. Also das ist sozusagen ein Film, der sozusagen die Realität als unterschiedliche Ebenen von Programmen darstellt, wo man nicht weiß, was ist so witzig. Ja? Also Welt am Draht stellt die Wirklichkeit so dar, wie wenn es unterschiedliche Software-Ebenen sind. Und dann entdeckt einer plötzlich, er ist ja eigentlich nur eine Marionette auf einer Ebene und versucht dann auf die nächste Ebene zu kommen und stellt fest, die wird ja auch wieder gesteuert von einer anderen Ebene. Und das ist basiert so auf einem Science-Fiction, der schon in den 60er Jahren geschrieben wurde. Also Fassbinder hatte diese Idee, dass es unterschiedliche Realitätsebenen gibt, schon früh in seinem Film dargestellt. Dann hat Platon dann eine Gerechtigkeitslehre da entwickelt, die Idee des Guten an sich, die absolute Gerechtigkeit. Da grenzt er die Gerechtigkeit ab, einmal von simplen Vorstellungen, also die natürlich nicht ernst genommen werden können, natürlich Gerechtigkeit, Recht des Stärkeren oder nur Reziprozität, dass man nur Freunden Gutes tut und Feinden Böses oder nur gegenseitige Abmachung oder Altruismus aus Berechnung. Und seine Vorstellung ist immer sozusagen diese intrinsische Motivation am Gemeinwohl. Und das stellt er auch in einem Gleichnis dar, und zwar an dem Gleichnis der Ring des Gyges. Und der Ring ist ja nach Tolkien eine ganz großes Symbol geworden. Ich habe jetzt gesehen, im Internet gibt es eine interessante Debatte, warum sozusagen der Ring nur den Frodo unsichtbar macht und nicht Sauron und andere. Und dieser Idee, also dass ein Ring unsichtbar macht, stammt von Platon. Und da steckt sozusagen die Idee dahinter, also die Erzählung, dass ein Hirte den Ring findet, der macht ihn unsichtbar, er schleicht sich ein in einen Palast, fängt ein Verhältnis an mit der Königin und die beiden bringen den König um und so macht er sich dann zum Herrscher. Also die Idee, dass sozusagen so ein Ring, der unsichtbar macht, immense Macht verleiht. Und wenn man sich heute überlegt, im Internet gibt es ja so eine Art Ring, der einen unsichtbar macht, indem man sich einfach eine Identität verschafft, mit der man alles machen kann. Also heutzutage im Internet, wenn man sozusagen, wenn es noch möglich ist, also Facebook ist ja momentan am Überlegen und andere, dass sie diese Möglichkeiten abschaffen. Also dass man sozusagen einfach nur mit Fake Identities irgendwas machen kann. Das ist ja praktisch wie ein Stammtisch, wo sie sozusagen mit Masken und Stimmverzerrer gegenüber sitzen. Und man sagt ja immer, an Stammtischen ist häufig sozusagen das allerunterste Niveau am Diskurs anzutreffen. Und wenn dann die Leute auch noch alles sagen können, ohne dass sie ihr Gesicht zeigen müssen oder ihre Stimme erkannt wird, dann kann das natürlich nur noch tiefer sinken. Und die Idee sozusagen dieses unsichtbar machenden Rings ist eben schon bei Platon drin. Und er sagt, diese intrinsische Motivation am Wohl des anderen orientiert sein, müsste so funktionieren, dass auch jemand, der sich unsichtbar macht und alles tun könnte, was er wollte, trotzdem am Gemeinwohl und am Wohl des anderen orientiert ist. Und so stellt er sich den Idealstaat vor, dass sozusagen die Herrschenden in diesem Staat am Gemeinwohl orientiert sind. Und insofern soll jeder in diesem Idealstaat dann eben zum Wohle des Ganzen zusammenwirken und seine Aufgabe, die er im Gesamten dann erfüllen soll, ihm zugewiesen erfüllen soll. Und die Zuteilung der Menschen auf die verschiedenen Schichten, das legitimiert er auch mit einer bestimmten Erzählung, mit dem sogenannten Metallmythos, wie wenn sozusagen jeder bei seiner Geburt ein bestimmtes Metall mitgegeben wird, das dann festlegt, in welche dieser drei Klassen er hineingeboren wird. Und jede dieser Teile soll dann eben am Gemeinwohl orientiert sein, wie ich es vorhin beim Arzt und beim Steuermann schon gesagt habe. Und das ist sozusagen dann das Ideal vom gerechten Staat, in dem die Gesellschaft einen Organismus darstellt, als Abbild des Menschen, als eine Arbeitsteilung und soziale Hierarchie, wo sozusagen die Philosophen zur Geburt Gold mitbekommen haben, die als Tugenden Weisheit haben und dann regieren sollen und den Kopf des ganzen Organismus darstellen. Die Wächter haben bei der Geburt Silber mitbekommen. Die sind besonders mit den Tugenden Mut ausgezeichnet und haben die Funktion der Verteidigung in diesem Organismus und stellen sozusagen das Organ der Brust dar. Und die Bauern, die haben bei der Geburt Bronze mitbekommen und deren Tugenden ist hauptsächlich die Begierde und deren Funktion Ernährung und die stellen sozusagen den Unterleib dar. Also es wird sozusagen ein organistisches Bild auf die Gesellschaft projiziert, wo jedes Organ seine Funktion hat. Und der Idealstaat ist dann eine gesteuerte, regulierte Gesellschaft, in der sozusagen dann auch ein Gemeineigentum herrscht, sogar an Frauen und Kindern und eine regelrechte Menschenzüchtung organisiert wird. Also das lesen Sie natürlich dann alles in diesem im Rieder steht es eben auch drin, wie Platon sich das eben vorgestellt hat, wie dann zum Beispiel das genau organisiert wird und wie die Kinder kollektiv erzogen werden und auch wie Zensur ausgeübt wird, also bei Kunst und Erziehung, dass man zum Beispiel nachteilhafte Darstellungen der Götter verbietet und auch furchterregende Darstellungen des Todes und auch sogar traurige oder verweichlichte Musik dann verbietet. Ich habe ja vorhin dargestellt, da steckt so eine pädagogische Idee noch dahinter, dass sozusagen der Philosophenkönig, also diejenigen, die dann wirklich herrschen, einen ganz langen Bildungsweg durchmachen müssen, wo sie praktisch alle Wissensgebiete in sich vereinen und dann ab dem 30. Jahr dann noch Mathematik, Geometrie und Astronomie dann verinnerlichen und ab 35 dann also von 30 bis 50 Dialektik lernen, also die Methode, sich noch mehr Wissen anzueignen und dann 15 Jahre noch praktisch im Staat arbeiten und nur diejenigen, die sozusagen diesen Selektionsprozess in dieser meritokratischen Ordnung passiert haben, die sollen sich dann, ich kriege das schon, die dürfen dann herrschen. Und also die Platon als Demokratiekritiker konnte ich jetzt nicht mehr behandeln, aber da mache ich dann nächste Woche weiter.